Und schon nähert sich unser schöner Bezirkskongress, bleibt Jehova nahe, wieder dem Ende. Und die Zeit für den Schlussvortrag ist gekommen. Der Schlussvortrag wird einige Fragen aufwerfen und sie beantworten. Zum Beispiel, was ist der geheime Ort des Höchsten? Wie kommt man dahin? Durch die Taufe? Und ganz wichtig, wie gelingt es uns, dort zu bleiben? Hören wir jetzt bitte, was uns Bruder Walter Köbe zu sagen hat, wenn er über das Thema spricht. Bleibe am geheimen Ort des Höchsten. Bitte, Bruder Köbe.
Drei Tage lang hat unser Motto »Bleibt Jehova nahe« uns begleitet. Es hat uns angeregt, darüber nachzudenken, wie es um unser kostbares Verhältnis zu Jehova steht. Setzen wir das um, was wir gehört haben, dann werden wir unsere Freundschaft zu ihm vertiefen und schützen. Jedes Tagesmotto, das habt ihr vielleicht gemerkt, hat einen besonderen Gesichtspunkt zu diesem Umstand beigesteuert. Freitag, warum ist es gut, sich Gott zu nahen? Gestern, die Voraussetzungen, sich Gott zu nahen. Heute, wie wir ihm nahe bleiben können, nämlich indem wir ihm anhangen. Und die Schlussansprache soll uns nun darin bestärken, alles zu tun, damit wir diese innige Nähe erhalten. Sechs Hauptgedanken werden uns jetzt im Laufe der nächsten Minuten begleiten und das Thema dann letztlich erarbeiten. Was ist der geheime Ort? Wie kommen wir dahin? Wie bleiben wir dort? Ihn ausgerechnet jetzt zu verlassen, wäre grundverkehrt. Uns nichts vom Teufel vorgaukeln lassen und zuletzt ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft. Also lasst uns dann mal den ersten Gedanken in Angriff nehmen. Worum handelt es sich eigentlich bei diesem geheimen Ort des Höchsten? Schlagt bitte eure Bibel auf im Psalm 91. Dort wird diese Frage beantwortet. Wenn ihr möchtet, könntet ihr gern auch ein Lesezeichen dort einlegen. Wir kehren zu den Psalmen häufiger zurück. Also wir beginnen hier beim Vers 1 in diesem Fall. Psalm 91, 1, die Frage war, worum handelt es sich bei diesem geheimen Ort? Wer im Schirm des Höchsten wohnt, wird unter dem Schatten des Allmächtigen Herberge finden. Naja, die Hitze der vergangenen Tage hat uns Vorteile von Schirm und Schatten deutlich vor Augen geführt. Aber der Schirm des Höchsten, von dem hier gesprochen wird, kann auch nach der Fußnote der Studienbibel mit Versteck oder geheimer Ort übersetzt werden. Aber damit ist eben kein Höhlensystem gemeint und auch kein Ort in der Tiefsee, sondern damit ist gemeint, dass es einen noch sicheren Ort gibt, nämlich die geistige Sicherheit. Das heißt also, es ist ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit im übertragenen Sinn. Das ist dieser geheime Ort Gottes. Wer an diesem geheimen Ort wohnt, wird von vor allen Personen und Umständen geschützt, die seinem Verhältnis zu Gott gefährlich werden können. Und darin besteht diese absolute Sicherheit. Wir haben überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln. Jehova bietet uns uneingeschränkten Schutz. Und wir kennen die Worte aus Römer 8, Vers 38 und 39. Er wird nicht zulassen, dass irgendetwas uns von seiner Liebe trennt. Also soweit zum Schirm des Höchsten. Mit anderen Worten, zu unserem guten Verhältnis zu Gott, der Schirm des Höchsten. Wir lasen auch noch vom Schatten des Allmächtigen. Was ist denn damit gemeint? Nun schauen wir in unsere Bibel rein. Psalm 91, Vers 4 erklärt: Mit seinen Schwingen wird er den Zugang zu dir versperren, und unter seinen Flügeln wirst du Zuflucht nehmen. Ein großer Schild und ein Bollwerk wird seine Wahrhaftigkeit sein. Der Psalmenschreiber vergleicht hier Jehova mit einem Vogel, der über seine Jungen mit seinen Flügeln steht und über sie wacht. Das ist also ein Hinweis auf die Zuflucht für alle Schutzbedürftigen, ein sinnbildlicher Sicherheitsbereich unter den Schatten, unter den Flügeln Jehovas. Als Höchster der Erde kann er jede geistige Gefahr mit Leichtigkeit kommen sehen und uns davor schützen. Und das ist der Grund, weshalb wir auch Rat und Anweisung, die wir von Jehova erhalten, niemals unter gar keinen Umständen als eine Einschränkung ansehen werden. Wer begrüßt nicht ein Geländer rechts und links an einer Brücke über den Abgrund? Und dadurch enthält uns Jehova nicht im geringsten etwas Gutes vor, dass er uns etwas zu sagen hat. Das ist eine Schutzmaßnahme, die wir begrüßen. Also, Psalm 91, Vers 1 zeigt, dass uns ein gutes Verhältnis zu Jehova beschützen wird. Natürlich ist es demzufolge weise, dass man an diesem Ort auch verbleibt. Der zweite Hauptgedanke war: Wie kommt man an diesen geheimen Ort? Reicht es vielleicht, sich taufen zu lassen? Das beantwortet uns jetzt Psalm 91, Vers 2. Ich will zu Jehova sagen: Du bist meine Zuflucht und meine Feste, mein Gott, auf den ich vertrauen will. Die Taufe allein beweist natürlich noch nicht, dass wir ein tiefes Vertrauen zu Jehova haben. Ebenso wenig wie die Unterschrift unter einem Vertrag beweist, dass wir ihn auch einhalten werden. Angenommen, wir sind an diesem geheimen Ort, dann sind wir wirklich erst dann dort, wenn wir voller Vertrauen zu Jehova sagen können: Du bist mein Gott, auf den ich vertrauen will. Und vor allen Dingen, wenn wir das dann auch wirklich so meinen, wir müssen das ganz ernst meinen, sonst sind wir eben nicht an diesem Ort. Den geheimen Ort zu finden bedeutet letztlich, gemäß Sprüche 3, Vers 5, auf Jehova zu hören, nicht auf den eigenen Verstand. Natürlich schirmt uns Jehova nicht vor Problemen ab, die eigentlich jedem zukommen oder zustoßen können. Er verspricht auch nicht, uns heute immer und überall vor Schaden an Leib und Leben zu bewahren. Allerdings legte der Teufel einmal Psalm 91, Vers 11 so aus, als er Jesus versuchte: Denn seinen Engeln wird der Befehl deinetwegen geben, dich auf all deinen Wegen zu behüten. Und er bezog das ja auf körperlichen Schutz. Aber wir wissen, Jesus wollte auf gar keinen Fall Jehova auf die Probe stellen. Das kam niemals für ihn in Frage. Und er konterte mit einem Bibeltext. Mit anderen Worten, der Sohn Gottes blieb auch nicht vor Problemen verschont. Und natürlich wir auch nicht. Das Leben stellt uns vor Situationen, in denen es darauf ankommt, dass wir voll auf Jehova vertrauen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wie unser Herr Jesus absolut davon überzeugt sind, dass das, was Jehova uns lehrt oder rät, für uns immer das Beste ist. Was rät er zum Beispiel solchen unter uns, die chronisch krank sind und darunter sehr leiden? Schaut bitte nach in 2. Petrus 1, Vers 5 und 6. Dort findet ihr diese Beschreibung, was man alles seinem Glauben hinzufügen sollte. Und ich mache das mal kurz. Da heißt es dann: Reicht dar zu eurem Glauben Ausharren. Also das ist der Rat Jehovas für solche, die unter diesen chronisch Kranken, unter dieser chronischen Krankheit leiden. ein echter Anker für euch. Besonders wirksam ist das Vertrauen auf Gott im Gebet. Wir kennen Psalm 55, Vers 22 mit dem Hinweis, wirf deine Bürde auf Jehova und er selbst wird dich stützen. Niemals wird er zulassen, dass der Gerechte wankt. Eine langjährige Dienerin Jehovas, die viele Jahre an einer chronischen Krankheit litt, sagte einmal, ich weiß, was Jehova zulassen wird, wird für mich zum Guten sein. Ich weiß, dass er mir die erforderliche Kraft geben wird. Er hat es bis jetzt immer getan. Und ein Bruder sagte, wenn Beschwerden auftreten, sage ich nicht, warum gerade ich, Jehova? Ich mache einfach weiter und halte mich eng an ihn. Ja, ich mache einfach weiter. Das sind entschlossene Worte für jemanden, der ausharren möchte. Es ist oft nicht leicht, das nachzuempfinden, was in einem Mitchristen vorgeht, der an einer chronischen Krankheit leidet, besonders wenn man selbst nie damit zu tun hatte. Aber Jehova kann sich in Kranke hineinversetzen. Und daher ist dieser Rat, harre bitte aus, füge deinem Glauben Ausharren hinzu, so wertvoll und ist auch in dieser schwierigen Situation das Beste. Wann kommt es noch darauf an, voll auf Jehova zu vertrauen? Und was rät Jehova euch, die ihr euch einen Ehepartner wünscht, aber noch keinen passenden gefunden habt? Ob man eine Situation akzeptiert, die nicht gerade ideal ist, hängt entscheidend von der Grundhaltung ab, die man dazu entwickelt. Und eine sehr schöne Grundhaltung hat Jesus genannt. Jehova hat sie aufzeichnen lassen in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Geben ist beglückender als empfangen. Und in diesem Fall bedeutet es, damit man nicht zu viel über sich selbst nachgrübelt, ist es weise, für andere da zu sein, etwas für andere zu tun. Dazu noch zwei Kommentare von Schwestern, die gern heiraten würden, aber noch auf Jehova warten. Die etwa 40-jährige Carmen sagte, ich freue mich über das, was ich habe und hänge nicht Träumen nach. Und Esther, Mitte 30, sagt, um glücklich und zufrieden zu sein, muss man sich einfach in seiner Situation über das Positive freuen können. Also Jehovas Rat für euch wäre, gib, weil du noch nicht empfangen kannst, oder zeige eine wartende Haltung, so wie das der Psalmist sagte. Und auch von Jeremia ist das ja bekannt. Eine weitere Situation, was rät uns Jehova, wenn wir uns eine bestimmte Dienstaufgabe in der Versammlung wünschen? Auch dann wäre es gut, voll auf ihn zu vertrauen. Sehen wir uns doch dazu bitte Psalm 84, Vers 10 an. Psalm 84, Vers 10. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend anderswo. Ich habe es mir eher erwählt, im Haus meines Gottes an der Schwelle zu stehen, als umherzugehen in den Zelten der Bosheit. Der Kontext zeigt, dass der Psalmist wohl gern mit den Schwalben getauscht hätte, die dort im Tempel dauerhaft wohnen konnten. Was hat das mit dem Wunsch nach einer Dienstaufgabe zu tun? Naja, er wünschte sich größere Dienstvorrechte. Er wollte ständig im Tempel dienen. Aber ihm war klar, das geht nicht, weil andere auch dorthin wollen. Und daher freute er sich an dem, was er hatte. Und das war die Ehre, Jehova zu dienen. Statt also unzufrieden zu sein, weil wir ein bestimmtes Vorrecht nicht oder noch nicht haben, wäre es besser, auf den Segen zu schauen, den wir bereits haben. Da wäre zum Beispiel der Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist unser Predigtdienst. Außerdem gibt es für jeden Mann einen weiteren Rat Jehovas. Das ist dann für solche unter uns, die eine liebgewonnene Dienstaufgabe eingebüßt haben oder sie aufgeben mussten. In 1. Timotheus 3, Vers 1 heißt es für euch ermunternd: Wenn jemand nach dem Amt eines Aufsehers strebt, begehrt er vortreffliche Arbeit. Also der Verlust eines Dienstamtes bedeutet nur in den seltensten Fällen, dass man nie mehr als Ältester oder Dienstamtgehilfe in Frage kommt. Doch um wieder mehr Verantwortung zu bekommen, muss man das wirklich wollen. Warum sollte sich ein Mann dieses Ziel stecken? Aus dem gleichen Grund, aus dem er sich Jehova hingegeben hat. Weil er ihn liebt und weil er auch seine Diener liebt. Also wenn ein solcher Bruder dieses Ziel aus Liebe anstrebt, dann kann Jehova ihn mit all den Erfahrungen, die er vor und nach der Entbindung von seinem Amt gesammelt hat, gut gebrauchen. Er strebe nach dem Amt. Und wir wollen im Sinn haben, wenn wir das lesen, dann ist das der beste Rat, den wir erhalten können. Stellen wir uns nun vor, dass ein lieber Angehöriger die Wahrheit aufgibt. Auch jetzt gilt es natürlich, vertraue auf Jehova. Welchen Rat gibt Jehova? Wir lesen in Judas 20 und 21, indem ihr euch selbst erbaut, bewahrt euch selbst in Gottes Liebe. Also je nach der persönlichen Lage kann man für denjenigen, der Jehova nicht mehr dient, vielleicht momentan gar nichts mehr tun. Doch man kann und man sollte sich selbst erbauen. Veronika musste zusehen, wie zwei ihrer drei Söhne die Wahrheit verließen. Und sie sagt, mein Mann und ich wurden daran erinnert, dass wir, wenn wir selber geistig stark bleiben, in der besten Verfassung sind, unsere Söhne willkommen zu heißen, wenn sie zur Besinnung kommen. Was wäre aus dem verlorenen Sohn geworden, wenn sein Vater nicht in der Verfassung gewesen wäre, ihn wieder aufzunehmen? Welche Ermunterung gibt Jehova solchen, die einen lieben Angehörigen schmerzlich vermissen? Er sagt in 1. Korinther 13, Vers 7, die Liebe hofft alles. Jehova kennt die stärkende Kraft der Hoffnung. Er weiß, wie viel davon abhängt, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Fassen wir diesen zweiten Gedanken auch ganz kurz zusammen. Wie kommen wir zum geheimen Ort Jehovas, haben wir gefragt. Nicht durch die Taufe allein, sondern gemäß Psalm 91, Vers 2 entsteht dieses kostbare Verhältnis, wenn wir völlig auf Gott vertrauen, egal welche Situationen an uns herangetragen werden. Und wenn er uns etwas rät, dann müssen wir auf ihn hören, sozusagen den unterschriebenen Vertrag auch einlösen. Es gibt ohnehin nichts Besseres. Wie hieß der dritte Hauptgedanke? Lassen wir uns durch nichts davon abbringen, den geheimen Ort Jehovas zu verlassen. Das gibt besonders bei extrem emotionellen Situationen Kraft. Wer hilft uns dann dabei, Jehovas Freundschaft zu behalten? Und wir haben sicherlich liebe Freunde, wir haben fürsorgliche Eltern oder wir haben einen treuen Ehepartner. Wenn einmal unser Leben droht, aus den Fugen zu geraten, dann können sie für uns da sein. Wie ein Stützpfeiler sozusagen, der einem Gebäude Stabilität verleiht, geben sie uns dann in einer solchen Situation Halt. Aber der Grundpfeiler, sozusagen die tragende Säule in unserem Leben, ist natürlich Jehova. Stützen wir uns deshalb vor allem auf ihn, dann wird unser Glaubensgebäude auch dann nicht einstürzen, wenn andere Stützpfeiler wegbrechen. Und wir wissen, was darunter zu verstehen ist. Freunde könnten uns verlassen, die Eltern könnten uns verlassen und auch ein treuer Ehepartner kann uns verlassen, vielleicht, wenn er stirbt. Dann wirft uns allerdings selbst ein so schwerer Schlag nicht auf Dauer aus der Bahn, wenn wir auf diesen Hauptpfeiler gegründet sind, auf Jehova. Inwiefern ist Jehova auch denen eine verlässliche Stütze, die von Angehörigen verstoßen werden, die unseren Glauben nicht teilen? Das zeigt dir eine Erfahrung eines jungen Mannes aus Argentinien. Kurz nach der Geburt wurde er von seinen Eltern in den Stich gelassen. Man hat ihn dann in verschiedenen Institutionen großgezogen. Mit etwa 20 erfuhr er schließlich, wo sich seine Mutter aufhält. Und er war dann ganz fleißig, hat viel Geld verdient, um den Weg dorthin zu machen und mit ihr zusammen wohnen zu können. Und das hat sie auch dann letztlich zugelassen. Allerdings, als sein Geld alle war, forderte sie ihn auf zu gehen. Und das hat natürlich stark gewirkt bei ihm. Diese Ablehnung rief Selbstmordgedanken hervor. Ein Zeuge Jehovas konnte dem jungen Mann jedoch die biblische Wahrheit nahebringen. Und diese schließt ja zum Beispiel Psalm 27, Vers 10 ein. Falls mein eigener Vater und meine eigene Mutter mich verließen, würde ja Jehova selbst mich aufnehmen. Also dem Mann wurde jetzt bewusst, da gibt es eine Hauptstütze, auf die ich mein Leben gründen kann. Der himmlische Vater verlässt mich nie. Ja, Jehova nimmt uns auf. Unser vertrautes Verhältnis, also dieser geheime Ort des Höchsten, wird uns in Situationen ein wirklicher Schutz sein, wenn unser Leben aus den Fugen zu geraten droht. Und das könnte ja auch passieren, wenn wir uns zum Beispiel unverstanden fühlen, einsam sind oder niedergeschlagen. Psalm 34, Vers 18 bestätigt, Jehova ist nahe denen, die gebrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ja, bei Jehova finden wir Halt in all unseren Bedrängnissen. Er ist uns dann besonders nahe und wird uns retten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr manchmal auch das Gefühl habt, als wärt ihr anscheinend zu gar nichts zu gebrauchen. David hat das mal so beschrieben. Seine Gefühle kommen im Psalm 40, Vers 12 zum Ausdruck. Mehr meiner Vergehungen ereilten mich, als ich zu sehen vermochte. Sie wurden zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz, es verließ mich. Ja, sein Herz verließ ihn, weil er niedergeschlagen war. Und seine maßlose Übertreibung zeigt natürlich, was er für Gefühle hatte. Also wir gehen davon aus, dass David über 100.000 Haare auf seinem Kopf hatte, wie die meisten von uns. Aber vielleicht sehen wir auch manchmal so schwarz, dass wir nur zu gar nichts mehr taugen, dass das alles über uns zusammenstürzt. Wie schön ist es, wenn wir dann einen treuen Freund haben, der uns tröstet, wie Jehova. Er ist denen nahe, die zerschlagenen Geistes sind, haben wir gelesen. Psalm 34, Vers 18. Wir wollen uns deshalb durch nichts dazu bringen lassen, den geheimen Ort Jehovas zu verlassen. Unsere kostbare Freundschaft, unser Verhältnis zum Allerhöchsten. Das war der dritte Hauptpunkt. Oder wenn wir das mit dem Tagesmotto sagen, wir hangen ihm an. Dasselbe hebräische Wort steht ja in 1. Mose 2, Vers 24, wo Jehova über die Haltbarkeit der Ehe spricht. Dieses Anhangen, wir haben gestern gehört, dass Kleben bedeutet, das deutet auf Dauerhaftigkeit, auf Enge und in dem Fall, wenn es die Ehe betrifft, sogar auf lebenslange Haltbarkeit hin. Und das bringt uns dann zum vierten Hauptpunkt. Ausgerechnet jetzt diesen geheimen Ort zu verlassen, wäre grundverkehrt. Warum ist das grundverkehrt, den geheimen Ort zu verlassen? Wir haben einige Gründe bereits gehabt, aber noch ein Grund wäre, es ist immer verkehrt, wenn man die Verbindung zu Jehova löst. Und Matthäus 24, 34 sagt jetzt, warum es besonders schlecht wäre, es nun ausgerechnet jetzt zu tun. Wir leben in der Spätphase der Zeit des Endes und das könnte ja eine Rückkehr ausschließen. Aha, deshalb ist das also so besonders gefährlich. Wenn ihr Matthäus 24 aufschlagen möchtet, Vers 34, das ist ja dieser berühmte Text über die Generation. Jesus sagte, 24, 34, wahrlich, ich sage euch, dass diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge geschehen. Naja, an welche Generation dachte Jesus? Und wir wissen, dass Jesus damit seine Jünger meinte, denn er hat ja auf ihre Frage geantwortet, nach dem Zeichen für den Abschluss des Systems der Dinge. Davor hatte Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum und vom nahenden Sommer erklärt. Und das ist ja etwas, was eigentlich jeder, der auf der Straße geht, bemerken kann. Aha, da tut sich was, da kommt der Sommer. Aber Jesus meinte, nur seinen Jüngern würden die Zeichen auffallen. Im Vers 33, also der Vers zuvor, da sagte er ebenso, erkennt auch ihr, wenn ihr alle diese Dinge seht, dass er nah an den Türen ist. Also somit wären Jesu gesalbte Nachfolger sowohl damals im ersten Jahrhundert als auch in unserer Zeit diejenigen, die das Zeichen nicht nur sehen, sondern auch seine Bedeutung verstehen würden. Was bedeutet nun der Begriff Generation, den Jesus hier gebrauchte? Nun, eine Generation setzt sich zusammen aus Menschen verschiedenen Alters, die während eines bestimmten Zeitabschnitts gleichzeitig leben, also aus Zeitgenossen. Und wir greifen, um das zu belegen, auf 2. Mose 1, Vers 6 zurück, wo zum Beispiel Josef und alle seine Brüder als jene Generation bezeichnet werden. 10 von Josefs Brüdern erlebten so einiges, was sich vor Josefs Geburt ereignete, und mindestens 2 seiner Brüder lebten noch einige Zeit nach seinem Tod. Sie alle waren Zeitgenossen und wurden als eine Generation betrachtet, obwohl sie unterschiedlich alt waren. Die in Matthäus 24, Vers 34 erwähnte Generation umfasst somit 2 Gruppen gesalbter Christen. Die erste Gruppe hätte dann dieses Zeichen 1914, die Gegenwart Christi, erkannt. Die zweite Gruppe, sie besteht aus Christen, die später gesalbt wurden, lebt eine Zeit lang als Zeitgenossen der älteren Gruppe. Jesu Worte aus Matthäus 24, 34 lassen darauf schließen, dass einige aus der zweiten Gruppe den Anfang der großen Drangsal miterleben werden. Demnach ist die Zeitspanne, die diese Generation umfasst, begrenzt. Und wir haben ja gesagt, warum es ausgerechnet jetzt schlecht wäre, dieses gute Verhältnis zu Jehova zu verlassen, weil die Zeitspanne begrenzt ist. Aber welche Zeitspanne diese Generation nun umfasst, das wissen wir nicht. Es gehören Gesalbte aus den beiden erwähnten Gruppen dazu, deren Lebenszeiten sich überschnitten haben. Es gibt also Gesalbte verschiedenen Alters, aber nur diejenigen aus den 2 Gruppen, die während eines Teils der letzten Tage Zeitgenossen waren, bilden die Generation. Dazu noch ein Beispiel. F.W. Franz wurde 1893 geboren, 1913 getauft und er konnte somit 1914 das Zeichen erkennen. Bruder Franz lebte als Glied der leitenden Körperschaft bis zum Jahr 1992. Viele heutige Gesalbte waren also Zeitgenossen von ihm und gehören zu der Generation, von der Jesus sagte, sie werde nicht vergehen, bis alle Dinge geschehen. Bruder Franz und andere treue Gesalbte lebten zu einer Zeit, in der man einen starken Glauben brauchte, um am geheimen Ort des Höchsten zu bleiben. Das soll jetzt mal an 2 Beispielen gezeigt werden. C.T. Russell blieb an diesem Ort, nachdem ein enger Weggefährte, N.H. Barbour, das Lösegeld geleugnet hatte. Das tat ihm sehr weh, dass dieser wertvolle Weggenosse jetzt einen anderen Weg einschlug. Aber Bruder Russell verließ natürlich nicht diesen geheimen Ort, das vertraute Verhältnis zu Jehova. Er löste die Freundschaft zu Gott nicht auf deshalb. J.F. Rutherford trat fest für die biblische Wahrheit ein, trotz Widerstand von Gegnern der Organisation. Und wer die Geschichte des Volkes Gottes kennt, weiß, dass auch in den eigenen Reihen nicht alles so harmonisch lief zu seiner Zeit. Nein, er blieb am geheimen Ort. Wenn man diese Zeit Revue passieren lässt und sich bewusst macht, wie liebevoll Jehova seine treuen Diener damals beschützt hat und das bis heute tut, dann ist man einfach begeistert. Und dabei soll uns auch eine neue Veröffentlichung helfen. Es handelt sich um eine wunderbare, schöne, neue DVD mit dem Titel Jehovas Zeugen, Glaube in Aktion Teil 1. Aus der Finsternis, den Mut und die Ergebenheit dieser Brüder auf uns wirken zu lassen und mitzuverfolgen, wie Jehova sie aus der Finsternis in ein wunderbares Licht berufen hat, wird unseren Glauben ungemein stärken. Außerdem freuen wir uns sehr, euch weitere neue Veröffentlichungen anzukündigen, die dafür bestimmt sind, Menschen zu helfen, uns natürlich auch, den geheimen Ort des Höchsten zu finden und darin zu bleiben. Im letzten Jahr erhielten wir überall auf den Kongressen das neue Liederbuch, Singt Lieder für Jehova. Viele besuchten, sobald es möglich war, unsere Website www.jw.org, um sich die Aufnahmen Singt Lieder für Jehova, gesungen, Disc 1 anzuhören. Das waren ja 17 neue Lieder mit Chor- und Orchesterbegleitung. Und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die CD Singt Lieder für Jehova, gesungen, Disc 2 in Englisch fertiggestellt wurde und 19 der neuen Lieder enthält. Natürlich andere. Ab 1. September können wir sie über die Versammlung bestellen und ab 13. September 2010 kann diese neue Tonaufnahme von der Website www.jw.org heruntergeladen werden. Für die deutsche Disc 2 ist geplant, dass sie gegen Ende des Jahres, also dieses Jahres 2010, zur Verfügung steht. Wir werden darüber unterrichtet, ab wann sie bestellt oder von unserer Website heruntergeladen werden kann. Ist vielleicht ganz interessant zu hören, dass zurzeit diese Aufnahmen Singt Lieder für Jehova gesungen, Disc 1, in 15 Sprachen auf unserer Website zur Verfügung steht. Und bald wird das auch auf die noch folgenden CDs zutreffen. Zur gegebenen Zeit wird es gesungene Tonaufnahmen in zahlreichen Sprachen von unserem gesamten Liederbuch auf www.jw.org geben. Momentan gibt es auf der ganzen Welt ca. 300 Millionen Buddhisten. Um denen zu helfen, die gern die Wahrheit über Jehova kennenlernen möchten, wurde eine neue 32-seitige Broschüre in englischer Sprache herausgegeben. Sie hat den Titel The Pathway to Peace and Happiness, Deutsch Der Weg zu Frieden und Glück. Außer in Englisch wird diese Broschüre auch in anderen Sprachen erhältlich sein, die vorwiegend von Buddhisten gesprochen werden. Allerdings ist gegenwärtig nicht geplant, diese Broschüre ins Deutsche zu übersetzen. Aber jeder, der daran interessiert ist, sie zu lesen oder sie zu verwenden, kann sie natürlich in irgendeiner der übersetzten Sprachen dann auf dem üblichen Weg über die Versammlung bestellen. Das war der Schlussstrich sozusagen unter unserem vierten Hauptpunkt. Und ich denke, wir haben deutlich festgestellt, es wäre grundverkehrt, ausgerechnet jetzt den geheimen Ort Jehovas zu verlassen. Ausgerechnet jetzt, weil eben niemand die Zeitspanne kennt, die von Jesus bezeichnete Generation von Zeitgenossen umfasst. Diese Generation erlebt 1914 und das Ende. Ein Aufkündigen der Freundschaft Jehovas könnte bedeuten, das Schicksal des Mannes zu erleiden, von dem Jesus in Matthäus 24, Vers 40 sagte, er werde zurückgelassen werden. Daran schließt sich jetzt der fünfte Hauptgedanke an, uns nicht vom Teufel Zuflucht und Sicherheit vorgaukeln zu lassen. Eingangs haben wir ja Psalm 91, Vers 1 gelesen, wer im Schirm des Höchsten wohnt, wird unter dem Schatten des Allmächtigen Herberge finden und unter seinen Flügeln wirst du Zuflucht nehmen. Und wir haben festgestellt, im Schirm oder am geheimen Ort des Höchsten zu wohnen, heißt in geistigem Sinn Zuflucht und Sicherheit zu haben. Und zwar ohne Einschränkung. Es gibt jemanden, der seine Ziele ähnlich benennt. Er spricht nicht von Zuflucht und Sicherheit, sondern von Frieden und Sicherheit. Lasst uns dazu mal die Prophezeiung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3 aufschlagen, die auf diese Täuschung Bezug nimmt. 1. Thessalonicher Kapitel 5, 2 und 3. Wir könnten vielleicht mal auf die Reihenfolge und die Art der Ereignisse achten. Darauf nehmen wir dann noch Bezug. Wir lesen hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3, denn ihr selbst wisst sehr wohl, dass Jehovas Tag genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann immer sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen, wie die Geburtswehe eine Schwangere, und sie werden keinesfalls entrinnen. Ja, irgendwann in der Zukunft wird sich diese Prophezeiung erfüllen, denn die beschriebenen Einzelheiten passen auf keine der bisherigen Bemühungen um Frieden und Sicherheit. Wie könnte denn dieser Ausruf zu verstehen sein? Nun, sicher scheint zu sein, dass es sich dabei nicht nur um die gewöhnlichen Friedensbestrebungen handelt, die die Nationen ja schon seit einiger Zeit betreiben, und auch reden sie ja schon lange von Abrüstung. Das sind aber bisher nur Worthülsen, die sie selber definieren. Also für uns ist wichtig, auf keine dieser Beschreibungen oder Bestrebungen passt die Beschreibung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3. Warum nicht? Naja, weil die sofort darauf folgende plötzliche Vernichtung noch nicht eingetreten ist. Aber ob es sich bei dem Ausruf Frieden und Sicherheit um ein einzelnes herausragendes Ereignis handelt oder um eine Reihe von Ereignissen, auf jeden Fall wird das nichts anderes sein als reines Blendwerk. Warum ist nichts dahinter? Ja, weil der Ausruf weder bedeutet, dass sich der Zustand der Welt grundlegend geändert hat, noch dass die Nationen abgerüstet haben oder ihre feindselige Haltung aufgeben werden. Jesaja sagt im Auftrag Jehovas, es gibt keinen Frieden für die Bösen. Nur für den Augenblick werden die führenden Köpfe der Welt entweder aus Verzweiflung oder weil sie sich von einer neuen Politik Vorteile versprechen, auf deutlichere Weise als zuvor Friede und Sicherheit ausrufen. Da ist nichts dahinter. Aber was bedeutet das für uns, wenn sie das wirklich ausrufen? Naja, dann dürfen wir uns nicht vom Teufel Zuflucht und Sicherheit vorgaukeln oder vortäuschen lassen. Durch den bevorstehenden Ausruf Friede und Sicherheit wird die Welt zu vergeblichen Hoffnungen verleitet. Wir durchschauen aber diese Täuschung. Wir betrachten die Erfüllung der Prophezeiung als das, was sie wirklich ist. Ein endgültiges Zeichen dafür, dass der Beginn der großen Drangsal unmittelbar bevorsteht. Würden wir nicht genug dafür tun, Jehova nahe zu bleiben, dann könnte uns die Welt vom richtigen Weg abbringen. Eines Tages wird sie Frieden und Sicherheit ausrufen. Dann ist es gut, voll auf Jehova zu vertrauen. Ausgerechnet jetzt auf den Widersacher Gottes und seiner Helfer aus dem Reich der Dämonen zu hören, das ist natürlich genauso grundverkehrt, als würden wir jetzt so langsam Stück für Stück von unserem Glauben abgleiten oder wegdriften. Gerade jetzt ist es wichtig, sich fest an Jehova zu klammern. Lasst uns daher unserem Hingabegelübde gemäß ihm anhangen, dauerhaft, eng, lebenslang. Nur das wird uns helfen, im sicheren Schatten seiner schützenden Flügel zu bleiben. Was habt ihr gedacht, als sich gestern hier unsere Täuflinge erhoben und sich taufen ließen? Waren wir nicht alle sehr glücklich, dass es insgesamt 123 Personen waren, die ihre Hingabe durch die Taufe symbolisierten? 100 aus diesem Bereich des Stadions und 23 aus dem anderen. Wir benutzen gern die Gelegenheit, um zu sagen, dass wir euch sehr lieben. Und dass wir euch sehr ans Herz legen, voll und ganz auf Jehova zu vertrauen. Zuflucht und Sicherheit. Zuflucht und Sicherheit bei Jehova oder Frieden und Sicherheit des Teufels. Das war der Inhalt des fünften Hauptpunktes. Lassen wir uns nichts von Satan vorgaukeln. Er kann nur Flickwerk schaffen. Jehova dagegen wird alles neu machen. Himmel und Erde. Wir blicken daher zuversichtlich in die Zukunft. Unser letzter Hauptpunkt. Im Psalm 1, Vers 2 haben wir gelesen, du bist mein Gott, auf den ich vertrauen will. Und wir vertrauen Jehova Gott deshalb, weil wir festgestellt haben, dass er nicht lügen kann. Alles, was er verheißen hat, trifft unfehlbar ein, und zwar exakt zu der Zeit, die er vorgesehen hat. Er verspätet sich nie. Die Menschen heute sind sehr beschäftigt, aber sie tun nichts für Gottes Königreich. Im Gegenteil, es gibt Leute, die verbieten sogar dessen Verkündigung, wie die Stadt Moskau. Was sagt eigentlich der Europäische Gerichtshof zu solchen unrechten Handlungen? Am Donnerstag, den 10. Juni, traf der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Grundsatzentscheidung zugunsten unserer Brüder in Russland. Es geht um den Fall... Es geht um den Fall Jehovas Zeugen in Moskau gegen Russland. Und das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Moskauer Behörden bei der Ablehnung der erneuten Registrierung von Jehovas Zeugen in Moskau nicht nach Treu und Glauben gehandelt und ihre Pflicht, sich neutral und unparteiisch zu verhalten, vernachlässigt haben. Die russische Regierung ist auch verurteilt worden, ein bisschen Geld dafür zu bezahlen. Aber unsere Brüder schreiben zum Abschluss dieser Pressemitteilung, es bleibt abzuwarten, ob die russischen Behörden diesen wichtigen Gerichtsentscheid respektieren werden oder nicht. Was uns angeht, sind wir von König Davids Worten überzeugt, Jehova gehört die Schlacht. Ja, Jehovas Diener sind eifrig beschäftigt im Werk des Herrn, und deshalb auch ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen Freiwilligen, die bei diesem Kongress so fleißig mitgeholfen haben. Vielen Dank euch allen, die ihr das schöne Programm mitgestaltet habt. So Jehova will, werden wir nächstes Jahr wieder überall dreitägige Bezirkskongresse durchführen und bestimmt möchten wir gern wieder alle 3 Tage dabei sein. Wenn wir uns weiter fleißig für das Königreich einsetzen und darauf achten, am geheimen Ort des Höchsten zu bleiben, können wir sicher sein, Jehova wird uns immer zur Seite stehen. Und Psalm 91, Vers 16 versichert uns, mit Länge der Tage werde ich ihn sättigen und ich werde ihn die von mir bewirkte Rettung sehen lassen.
Danke. Dieser Vortrag hat uns ans Herz gelegt, wie wichtig es ist, am geheimen Ort des Höchsten zu bleiben, ihn also nicht zu verlassen. Er bietet uns einzigartigen Schutz. Und wenn wir Gott treu dienen, können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir freuen uns sehr über die neue DVD mit dem Titel Jehovas Zeugen, Glaube in Aktion, Teil 1, aus der Finsternis. Jede Familie kann gleich nach dem Schlussgebet eine DVD erhalten. Also jede Familie kann gleich nach dem Schlussgebet eine DVD erhalten.